Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein kann. Vielen Dank für die nette Begrüßung, für die Einladung. Auch herzliche Grüße von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Wir hatten schon vor einem Jahr das 50-jährige Jubiläum und das fing alles so klein an mit 4 Studenten. Und ja, Gott hat einfach Gelingen geschenkt, denn jetzt sind wir mittlerweile bei über 240 Studenten und sind damit die größte theologische Ausbildungsstätte in Deutschland. Das ist also ganz enorm. Die großen Unis, wo vor Jahrzehnten noch Tausende von Theologiestudenten waren, in Tübingen und Münster und Heidelberg, die haben nur noch einstellige Zuwachszahlen jedes Jahr. Tübingen sind es, glaube ich, 8 neue Studenten, die gekommen sind. Also es ist ganz erschreckend. Die Bewerbungen gehen alle über meinen Schreibtisch und ich habe da das letzte Wort. Und es hat mich jetzt so bewegt, auch letzte Woche wieder. Es war einer von Oberursel, dieser lutherischen Ausbildungsstätte. Und er sagte, ich würde gern nach Gießen wechseln. Wir Studenten sind konservativ, wir glauben an die Bibel, aber unsere Professoren wollen uns das austreiben und wir gehen nur gegen die Professoren an, aber ich würde gern wechseln. Und da ja, ist es wieder meine Aufgabe zu gucken, wie bekommt man den Anschluss, was muss er noch machen, was wird anerkannt und sowas alles. Ja, so sind es viele Einzelfälle. Manchmal sind Studenten, die eine ganz glatte Karriere haben, die schon immer im Kindergottesdienst waren und im biblischen Unterricht und wo schon die Karriere fast vorbestimmt ist. Und andere haben sehr schwere Wege auch und vieles durchlebt und durchlitten. Und einfach schön, dass die dann nachher so einen neuen Jahrgang bilden. Das sind wieder fast 60 neue, die in 3 Wochen kommen. Das ist echt ein Geschenk und auch eine große Verantwortung. Und Hugo hat schon gesagt, wenn ihr dafür betet ab und zu, dann sind wir sehr, sehr dankbar, denn da brauchen wir Weisheit, auch diese jungen Menschen einzeln zu begleiten, dass sie nachher nicht nur im Kopf gewachsen sind und mehr wissen, sondern auch im Herzen, im geistlichen Leben, in der Persönlichkeit und dass sie nachher geschickt sind, auch Gemeinden zu leiten oder in christlichen Werken oder in der Mission oder wo immer. Ja, und damit sind wir schon bei unserem Thema Lebensweisheit. Die Weisheit gibt Halt und Orientierung und es soll um Sprüche 1 gehen. Und ich lese uns nochmal diese Verse. Sprüche Salomo, so ist es überschrieben. Das ist also jetzt der Anfang des Sprüchebuches. Sprüche 1, die Verse 1 bis 7. Ja, gerne. Sprüche 1. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu erkennen Weisheit und Erziehung, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Erziehung mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben. Dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Erziehung verachten nur die Narren. Ja, soweit unser Abschnitt aus dem Wort Gottes. Nun kann man sich fragen, was ist überhaupt Weisheit? Das ist ja ein Wort, was wir so in den Nachrichten nicht mehr hören. Da ist manchmal noch von den Wirtschaftsweisen die Rede. Denen wird also besondere Kenntnis zugesagt, sagen wir es mal so, im Bereich der Wirtschaft. Aber sonst ist es ein Wort, was nicht so gängig ist. Es kommt auf Macht und Stärke an. Aber Weisheit, das ist ein Wort, was so ein bisschen an den Rand gerückt ist. Wir sagen alt und weise, weil Weisheit auch etwas mit Erfahrung zu tun hat. Und das ist ja unser Motto heute Morgen, mit Lebenserfahrung. Aber wir wissen auch, da liegt kein Automatismus vor. Nicht jeder, der alt ist, ist auch automatisch weise. Es gibt auch nämlich dieses Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht. Das gibt es auch. Also es kann so in beide Richtungen gehen. Und ich habe manchmal junge Studenten, da denke ich, die haben eine erstaunliche Lebensreife. Das ist wirklich toll und das ist eine große Freude. Wir machen mal die nächste Folie. Als Salomo jung war, da sagte Gott zu ihm, wünsche dir, was du willst und es wird dir in Erfüllung gehen. Er war noch ein junger Mann und er dachte sich, ich kann eigentlich gar nicht richtig dieses Volk leiten als König. Wie soll ich das machen? Und er hat sich dann nicht Geld oder Macht und Einfluss gewünscht, sondern er hat um ein weises Herz gebeten. Weil er wusste, das brauche ich, um richtig regieren zu können. Und dann lesen wir später in Kapitel 5, und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphratstrom an bis zum Land der Philister, bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Also das war so der äußere Rahmen, in dem ihm diese Weisheit verliehen wurde, ein großes Reich. David hatte das geschaffen. Und es heißt dann, und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Frieden in Israel, wie sehr wünscht man sich das heute wieder. Aber es gab zu Salomo eine 40-jährige Friedenszeit. Und das war auch schon damals in der Geschichte Israels ungewöhnlich. Immer wieder von Kriegen die Rede, aber unter Salomo herrschte Shalom. Und im Hebräischen heißt Salomo, auf Jüdisch Shlomo, heißt auch Friedenskönig. Ja? Shalom, Shalomo, Shlomo, das ist dasselbe Wort. Also sein Name ist Programm. Er war ein Friedensherrscher und da hat ihm auch seine Weisheit zu verholfen. Mal die nächste. Es war nicht nur eine große Ausdehnung, sondern wir hören jetzt auch etwas von ja, den wirtschaftlichen Beziehungen und ja, wie Gott Gelingen geschenkt hat, auch in dieser Zeit. In Kapitel 10 zum Beispiel, auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte aus Ophir Amulginhölzer in sehr großer Menge und Edelsteine. Denn der König hatte Tarsisschiffe auf dem Meer, die fuhren mit den Schiffen Hirams. Einmal in drei Jahren kamen die Tarsisschiffe beladen mit Gold, Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen. Man weiß gar nicht genau, wo dieses Land Ophir liegt, ob das jetzt Persien ist oder Indien oder doch in Afrika. Es gibt da verschiedene Vermutungen, aber das tut auch hier nicht zur Sache. Auf jeden Fall waren diese Schiffe drei Jahre unterwegs und kamen dann voll beladen mit diesen ganz wertvollen und auch exotischen Dingen, mit Elfenbein und Pavianen, Gold und Silber. Alles Kostbare brachten sie mit. Und wir sehen da, wie Salomo in einer Zeit lebte, wo es auch wirtschaftlich prosperierte, wo es Gelingen gab, wo es Wirtschaftswachstum gab, wo es gute Beziehungen auch zu anderen Völkern gab. Hier ist von Hiram die Rede, einem Phönizier an der Küste, der dann auch Schiffe bauen konnte. Und da gab es also gute Beziehungen. Und auch dafür war Weisheit geeignet, gute Beziehungen herzustellen. Nun lesen wir auf der nächsten Folie aber auch etwas von den Bauten Salomos. Zunächst vom Tempelbau. Sein Vater David hatte schon alles bereitgestellt, die ganzen Baumaterialien. Und dann lesen wir, im 11. Jahr, im Monat Bul, das ist der 8. Monat, war das Haus, damit ist der Tempel gemeint, vollendet nach all seinen Teilen und nach all seinen Erfordernissen. So hat er 7 Jahre daran gebaut. Also ein großes, prächtiges Gebäude. Die Bibel beschreibt, dass es so 2 große Säulen hatte, die auch sogar Namen hatten, Boas und Jachin, stark und mächtig. so war dieses Haus. Es war vielfach vergoldet und besonders geschmückt und ausgemalt. Und dann lesen wir doch in Kapitel 7, und an seinem eigenen Haus baute Salomo 13 Jahre und er vollendete sein ganzes Haus. Ich habe das hier mal so ineinander übergehen lassen. Normalerweise kommt hier eine Überschrift in Kapitel 7 und dann denkt man, das ist wieder etwas ganz Neues. Aber im Hebräischen geht das fließend ineinander über und man merkt dann diesen Unterschied. Am Tempel baute er 7 Jahre, an seinem eigenen Haus 13 Jahre. Und dieser Kontrast fällt sonst gar nicht so auf, wenn wir eine Überschrift haben, aber wir sehen, für seine eigenen Bedürfnisse braucht er fast doppelt so viel Zeit. Also da merkt man auch, da verschiebt sich schon etwas im Leben Salomos. Gott hat auch bei ihm nicht immer die erste Priorität. Und das wird in Kapitel 10 dann noch weiter entfaltet. Das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts. 666, das ist nun ja auch nicht die allerverheißungsvollste Zahl, sagen wir es mal so. Es ist auch die Zahl des Antichristen, die wir im Neuen Testament kennen. Es fehlt der 6 immer etwas zur 7, zum Vollkommenen, zur göttlichen Zahl. Es ist die Zahl des Menschen. Und hier sogar gesteigert in 666, es ist dreimal die menschliche Zahl. Wir lesen in 5. Mose 17, schon im Königsgesetz, Mose hatte schon viele Jahrhunderte vorher geschrieben, dass der König sich Zeit nehmen soll für das Wort Gottes. Er soll sich eine Abschrift machen vom Wort Gottes und im Wort Gottes lesen, jeden Tag. Man könnte ja denken, der König hat anderes zu tun. Da ist viel Verwaltung und viel Entscheidungen zu fällen. Aber Mose sagt, er soll stille Zeit machen. Er soll sich beschäftigen mit dem Wort Gottes. 5. Mose 17 wird es regelrecht verordnet. Und dann gibt es drei Dinge, die dem König verboten werden. Er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, wie sonst die Völker taten, die einen Harem hatten. Er soll sich nicht viel Pferde anschaffen, also militärische Stärke. Und er soll sich nicht viel Gold anschaffen. Und gegen alle drei Dinge hat Salomo im überreichen Maß verstoßen. Er hat sich sehr viele Frauen zugelegt. Wir lesen da von 1000 Frauen, die er hatte. Die hat er sicher nicht alle bedient, sage ich mal. Aber das waren oft auch politische Zweckehen. Er war ja mit der Prinzessin aus Ägypten verheiratet. Das heißt, der Pharao in Ägypten war sein Schwiegervater. Und Schwiegerpapa wird sicher nicht einen Krieg anzetteln gegen seinen Schwiegersohn. Es war also auch geschickte Bündnispolitik, diese Heiraten. Und so hat er sich mit allen Nachbarvölkern verschwägert. Aber eben auch nicht viel Gold zu legen. Und hier lesen wir dann, es war so viel Gold, dass man Silber gar nicht mehr achtete, gar nicht mehr schätzte am Palast. Die armen Leute hätten das sicher schon geschätzt, denn wir lesen, dass diese Spaltung im Lande unter Salomo auch immer schlimmer wurde. Die Steuerschraube wurde immer fester zugezogen und das Volk sehnte sich nach Erleichterung. Und als sein Sohn Rehabiam Nachfolger wird, da raten dann die Alten jetzt aber runter von der Steuerlast, von diesem großen Druck. Aber der Rehabiam hört nicht darauf und macht es noch schlimmer und das Reich bricht auseinander. Und das ist auch Folge von Salomos Politik, so viel um Gold sich zu drehen, um Gold und Geld, um Frauen und um Macht. Und da wird es dann wahr, was wir eingangs hörten, Alter schützt vor Torheit nicht. Denn man kann sich fragen, wie ist es möglich, dass jemand, der diese Weisheit Gottes bekommen hat, sich nachher so von Gott entfernt hat. Aber so ist uns Salomo auch eine Warnung. dass wir dranbleiben am Wort Gottes, dranbleiben an der Beziehung mit Gott und ihm die oberste Priorität geben. Nochmal auf der nächsten Folie, Kapitel 5, da lesen wir nochmal: Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Also das ist genau dieses Konzept der Weisheit, was wir auch in Ägypten haben, nämlich ein weises Herz. Und wenn der kleine Prinz sagt, man hört nur mit dem Herzen gut, dann ist es genau dieses, was hier die Bibel sagt, ein hörendes Herz. Das ist genau Weisheit. Und das ist ganz was anderes als menschliche Klugheit, die auf Macht aus ist, die auf Geld auf ist, die auf Besitz aus ist und so weiter. Sondern es geht um die Beziehung zu Gott hier. Gott schenkt ihm diese Weisheit und er nutzt diese Weisheit, um richtig regieren zu können. Und er leitet das Volk auch durch das Wort Gottes. Und so verfasst er viele Sprüche. Wir haben ja die Sprüche Salomos, das Predigerbuch, das Hohelied. Ja, ein Lied haben wir nur das Hohelied. 1004 Lieder ruhen vielleicht noch irgendwo im Wüstensand und werden ausgegraben, wer weiß. Aber Gott hat darüber gewacht, dass das, was inspiriert ist, dann wirklich in die Bibel gekommen ist. Wir machen mal gleich hier diese letzte Folie, wo nochmal dieser Bibeltext ist. Ja? Karl-Uwe, wenn du das nochmal ein paar weiter, diese allerletzte Folie, ja, danke. Also, Sprüche Salomos, das ist unser Bibeltext. Hier ist er also ein reifer Mann, der jetzt das Wort Gottes weitergibt. Und wir lesen, was das Ziel der Weisheit ist, um zu erkennen, um zu verstehen, um anzunehmen. Immer diese Infinitivsätze, die das Ziel angeben, um einfältigen Klugheit zu geben. Also man behält die Weisheit nicht für sich, sondern man gibt es weiter an andere, um einfältigen Klugheit zu geben. Und dort ist schon der Adressat genannt. Die Weisheit richtet sich an den Einfältigen, an den Demütigen, an den, ja, der schlichten Herzens ist, der weiß, ich brauche die Weisheit Gottes. Ich komme selbst nicht weiter. Ich kann mein eigenes Leben nicht selbst bestimmen. Ich kann das Leben nicht selbst meistern. Ich bin angewiesen auf Orientierung von Gott her. Und die Weisheit gibt diesen Halt und gibt Orientierung gerade in einer haltlosen und orientierungslosen Zeit. Die Menschen wissen heute ja gar nicht mehr, wohin, in welche Richtung. Und wir brauchen Orientierung durch das Wort Gottes. Diese grundlegenden Weisungen, wie Gott sie gibt, die 10 Gebote, die einfach gute Ordnungen sind für unser Leben. Dass wir genug haben an einem Ehepartner, du sollst nicht Ehe brechen. Dass wir genug haben an dem, was mit dem Gott uns beschenkt, sodass wir nicht stehlen brauchen. Dass wir genug haben an der Wahrheit, dann müssen wir gar nicht lügen und so weiter. Wir müssen auch nicht Unwahrheit über den anderen erzählen, kein Falschzeugnis reden und so weiter. So gibt uns das Wort Gottes diese wichtige Orientierung, die wir einfach brauchen. Und wie gut wäre es, wenn unsere Gesellschaft, unsere Umgebung wieder vom Wort Gottes stärker geprägt wäre. Und wie gut wäre es, wenn wir auch das weitergeben und ja, Licht und Salz sind für unsere Umgebung, die das braucht, die sich sehnt nach Orientierung, die gar nicht wissen, wohin es gehen soll, die dann vielleicht sehen, man kann sich genügen lassen, wenn man die Weisheit Gottes hat, kann man sich auch genügen lassen. Kann man dankbar sein für das, was Gott schenkt und froh ihm unseren Dank zurückgeben. Ich bin auch so dankbar, dass ihr immer wieder für die Antje betet, für unsere Schwiegertochter, die jetzt seit ein Vierteljahr bei uns zu Hause wohnt und die auch von dieser Dankbarkeit einfach geprägt ist, obwohl sie seit ihrem Schlaganfall jetzt so gut wie blind ist und sehr stark eingeschränkt ist. Und fast jeden Tag geht es dann in der Woche zu irgendwelchen Therapien hin. Aber sie betet immer bei uns zu Tische und mit so ganz einfachen, schlichten Worten: Danke, Jesus, für das Essen. Danke für das Trinken. Danke, dass du uns versorgst. Amen. Ja, so ganz einfache, schlichte Gebete. Und das ist ganz wunderbar, dass Gott ihr das erhalten hat, auch ja, in ihrem nicht ganz einfachen Schicksal, in ihrem schweren Zustand, wo sie doch sehr viele Einschränkungen erlebt und wo sie auch traurige Tage hat, natürlich. Das Verhältnis zu den Eltern ist sehr, sehr schwer und sie hat die Beziehung abgebrochen, jetzt hatte sie Geburtstag. Die Eltern haben ein kleines Päckchen geschickt mit so 2 Marmeladengläschen voller Apfelmus. Das war's dann. Ich kommentiere das mal nicht. Sie wünscht sich so sehr, dass die Eltern wieder gute Beziehung zu ihr haben, aber es kommt da wenig. Und trotzdem, sie ist dankbar für alles. Sie bedankt sich für jede Mahlzeit, die meine Frau macht. Gestern habe ich mal gekocht. Meine Frau war unterwegs zum Frauenfrühstück und habe ich ein bisschen gebrutzelt. Es hat auch offensichtlich geschmeckt. Aber sie bedankt sich dafür alles und es ist einfach schön, dass sie auch ja, in ihrem Leiden, auch in ihrem schweren Los diesen Halt Gottes hat und ja, Fröhlichkeit ausstrahlt. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und das ist unbezahlbar. Ja, so gibt es den einfältigen Klugheit und Weisheit. Das ist auch immer wieder unser Gebet, auch für die Studenten, dass sie eben nicht nur im Kopf dazulernen an Wissen, an menschlicher Klugheit, sondern dass sie tief ins Wort Gottes eindringen. Und das ist nicht einfach, die müssen bei uns Griechisch und Hebräisch lernen. Und das ist auch mit viel Mühe und ja, auch mit vielen schwierigen Phasen verbunden. Und da brauchen die auch immer wieder Begleitung. Und auch nicht jeder hält da durch, weil es wirklich 3 oder wenn man den Master macht, 5 Jahre anstrengendes Studium ist. Aber wir denken, es ist wichtig, dass man nachher im Urtext auch Gottes Wort lesen kann. Und wenn jemand fragt, was steht denn jetzt wirklich da? Bei mir steht so und in der anderen Bibelübersetzung so. Und was steht jetzt wirklich da, dass man dann wirklich nachschlagen kann? Und wie ich diese Orientierung hat vom Wort Gottes her, zugerüstet ist, das Werkzeug hat, auch dann Antworten zu geben auf Fragen, auch wenn in unserer Gesellschaft gefragt wird, wie soll es weitergehen mit dem Islam und so weiter, dass man dann Antworten hat, wenn extra jemand für Islamwissenschaften angestellt. Wie soll es weitergehen in sexualethischen Fragen, wo heute jeder macht, was ihm recht scheint in seinen eigenen Augen. Ja, wo Promiskuität gelebt wird, also Freizügigkeit, wo das ganz oben steht. Und wie können wir das vermitteln, dass es das Beste doch ist, wenn wir einen Ehepartner haben und damit haben wir genug. Dann haben wir genug zu tun, wenn wir eine Einheit sind und uns als Mann und Frau ergänzen. Also das ist so wichtig und da brauchen wir das Wort Gottes, diese Orientierung, um auch Antworten zu geben. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Vers 5. Und das ist ja eigentlich erstaunlich. Der Weise höre, der soll auch noch hören. Und der verständig ist, der soll auch noch erwerben. Das heißt, es gibt da noch gar kein Ende. Es ist immer ein Wachstum, immer eine Dynamik. Wir sind nicht fertig mit dem Wort Gottes. Wer sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Kennt ihr vielleicht diesen Ausdruck? Der hat gerade wenig verstanden von dem biblischen Konzept der Weisheit. Ja, genauso wie wenn jemand sagt, ich bin so demütig, an Demut kann mir niemand was vormachen. Das ist auch sehr zweifelhaft, wenn jemand so spricht. Wenn jemand sagt, ich bin so weise und so klug und so einsichtig und naja, das ist nicht die biblische Weisheit. Wir haben vorhin vor dem Gebet diesen Vers aus Jakobus 1, Vers 5 gehört. Der Weise sein will, der bitte Gott. Und wir haben auch in der Schriftlese gehört, die Weisheit lässt sich sagen. So übersetzt Luther, die Weisheit lässt sich sagen. Und so soll der Weise hören und nicht fertig sein, nicht abgeschlossen haben, sondern auch im Alter immer noch hören. Ich hatte einen sehr lieben Kollegen, der jetzt verstorben ist, dessen Nachfolger ich sein durfte. Er war ein weiser Mann. Und er war jemand, der hat nicht immer schnell geredet. Der hat erst mal gut zugehört. So wie Jakobus sagt, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist weise. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und der hat dann erst mal zugehört. Und wenn ich Problem hatte, dann hat er sehr gut die Ohren aufgesperrt. Und dann kam nachher auch etwas, was mir weitergeholfen hat. Walter, denk doch mal, oder was wäre, wenn, oder mach doch vielleicht mal das. Und das war fast immer richtig. Und ich war sehr froh, dass ich so einen guten Freund hatte, der mir raten konnte. Und auch meine Vorlesungen werden immer ausgewertet von Studenten, ganz anonym. Auch letztes Jahr wieder, die füllen dann Bögen aus und da steht dann drauf, was gut war und schlecht war. Und ich könnte hier einfach vom Tisch schwegen und sagen, ich bin der Dekan, was geht mich das an? Aber ich denke, vielleicht ist doch etwas Wahres dran. Und das ist ein Punkt, das habe ich übersehen. Und da könnte ich mich noch verbessern. Und ich versuche das anzunehmen, zu hören und meinen Unterricht zu verbessern, jedes Jahr. Der Weise höre und mehre die Kenntnis, der Verständige erwerbe weisen Rat. Das ist biblische Weisheit, dass wir hören, der Weise lässt sich sagen. Ich weiß nicht, lasst ihr euch noch raten? Lasst ihr euch sagen, habt ihr jemanden, der auch mal sagen darf, das war jetzt nicht so gut? Wie sagte Gerhard Schröder einmal, das war suboptimal, wie es gelaufen ist. Aber ist doch gut, wenn man dann jemanden da hat, der einem das ehrlich sagen kann. Oder wenn man auch mal fragt, wie war das? Da ist was schiefgelaufen, kannst du mir helfen? Sag mal ganz ehrlich deine Meinung. Die Weisheit lässt sich sagen. Und dann gibt es dieses Wachstum, ja? Dann verstehen wir auch schwierige Dinge, Spruch und Bildrede, Rätsel. Also es gibt dann auch ein Wachstum in der Erkenntnis, wenn wir nicht stehen bleiben. Und das ist biblische Weisheit. Sie ist auf Wachstum angelegt und sie ist darauf angelegt, dass wir in Verbindung mit Gott bleiben. Und dass dieser letzte Vers, die Furcht des Herrn, ist Anfang der Erkenntnis. Die Weisheit fängt damit an, dass wir in der Beziehung zu Gott leben, in der Furcht Gottes. Und das ist ja etwas, was heute gar nicht mehr geschätzt wird. Furcht Gottes. Warum uns doch vor Gott nicht fürchten? Gott ist doch der liebe Gott, der zu allem Ja und Amen sagt und dann muss er alles segnen, sei es noch so unbiblisch und falsch. Und wieder natürlich und der Schöpfung entgegen. Alles muss gesegnet werden und Gott wird einfach vor den Karren gespannt, sag ich mal. Aber er ist der Schöpfer. Er gibt vor, was Wahrheit ist. Er gibt Halt und Orientierung, er gibt die Norm vor, sein gutes Wort, die gute Ordnung, die gut ist für unser Leben. Deshalb ist gut, dass wir immer wieder neu in dieser Furcht Gottes leben, in der Ehrfurcht vor Gott, weil wir wissen, er ist der Schöpfer und er ist auch der Richter. Er behält das letzte Wort und er lässt sich nicht spotten. Er hat das letzte Wort. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es, er wird richten die Lebenden und die Toten. Er behält das letzte Wort. Und liebe Geschwister, jeder wird sich einmal vor ihm verantworten müssen. Alles wird aufgedeckt werden. Auch unser Leben wird aufgedeckt werden. Und ich weiß schon jetzt, dass mir das peinlich sein wird und dass ich mich schämen werde. Aber es ist auch ein Trost, dass sich auch die Mächtigen und die Diktatoren in der Welt verantworten werden müssen vor Gott. Dass nicht das Unrecht das letzte Wort behält. Philipperbrief heißt es, einmal werden alle ihre Knie beugen vor Jesus. Und dann haben sie all diese schrecklichen Namen, die wir in den Medien hörten, sie werden einmal alle das Knie beugen vor Jesus und anerkennen müssen, Jesus ist Herr. Herr im Himmel und auf Erde. Er ist die Wahrheit. Er hat das Sagen. Und das ist ein ungeheurer Trost, das zu wissen, dass Gott wieder das Recht herstellen wird, wieder Gerechtigkeit herstellen wird. Und diese Furcht des Herrn wird einmal alle prägen und bestimmen. Und einmal werden alle zu dieser Erkenntnis kommen. Und wie gut, wenn wir jetzt schon in dieser Furcht Gottes leben. Und das ist auch der Weg, wie wir Weisheit bekommen. Wir haben es gehört, Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig, der allen gerne gibt und nichts vorenthält, und sie wird ihm gegeben werden. So haben wir gehört. Jakobus 1, Vers 5. Wann habt ihr zum letzten Mal um Weisheit gebeten? Wir lesen das so, aber man muss es auch tun. Wenn man an einer Entscheidung steht, links oder rechts, wo soll es lang gehen? Um Weisheit beten. Gott hat alle Weisheit. Er ist die Quelle der Weisheit, heißt es in Sprüche 2. Von ihm kommt die Weisheit. Er ist das große Pool an Weisheit, sage ich mal, unerschöpflich. Und er schenkt uns gerne, er will uns gerne beschenken mit seiner Weisheit, mit Orientierung. Wenn jemand Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen gerne gibt, nichts vorenthält, sie wird ihm gegeben werden. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Gebet, ein wichtiges Gebet. Das brauchen wir für unser Leben. Als ich hierher gekommen bin, war ich froh, dass ich auch so ein Navi hatte im Auto, das die Orientierung gibt und dann gibt es manchmal eine Umleitung und man denkt, das ist der falsche Weg. Aber es ist dann doch gut, weil das Navi oben GPS gesteuert ist. Ja? Es hat den Überblick, ja? Vom Himmel her sozusagen, von der Cloud, sagen wir. Es hat einfach die bessere Orientierung von oben. Und ich dachte, eigentlich müsste links besser sein, das Navi sagte rechts. Und es war besser. Und manchmal sagt das Navi auch, wenn möglich, bitte wenden. Ganz biblisch, oder? Wenn möglich, bitte wenden. Das ist auch nicht der schlechteste Rat. Und wie gut, dass wenn wir falsche Wege gegangen sind, auch immer wieder diese Chance haben, Gottes ausgestreckte Hand und neu anfangen können. Wenn möglich, bitte wenden. Ist das nicht gut? Hat mich so gefreut, dass das so dem Wort Gottes entspricht. Diese Möglichkeit, jeden Tag mit ihm neu anzufangen, in der Furcht Gottes zu leben, die Weisheit zu erlangen, die wir brauchen für unsere kleinen Entscheidungen, aber manchmal auch für die großen Lebensentscheidungen. Wir brauchen Weisheit, Lebensweisheit, damit wir nicht gegen die Wand laufen. Wir brauchen Gottes Weisheit. Also, ich denke, das ist ein guter Rat. Wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen gerne gibt, nichts vorenthält und sie wird ihm gegeben werden. Amen.